Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute sind das Felix Klür, Partner von H3 Capital und Matthias Ockenfels, General Partner bei Speed Invest. Ja, und wir haben zwei richtig coole Themen besprochen. Eine Mörderrunde, muss man sagen, oder zumindest ein Mörder-Startup aus Frankreich, das, glaube ich, eine Blaupause ist, wie man ein Unternehmen heute aufbauen und positionieren sollte. Und dann haben wir gesprochen über eine spannende Übernahme eines deutschen Unternehmens, das einen UK-Mitbewerber oder Marktbegleiter übernommen hat. Also auch ein richtig cooles Thema. Deswegen freut euch jetzt bitte auf Matthias Ockenfels von Speed Invest und Felix Klür von H3 Capital. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Felix Klür, Partner bei HV Capital. HV ist ein führender europäischer Multistage-Fonds, der initial investieren kann zwischen 1 Million und 60 Millionen Euro und versucht, aus Europa global führende Unternehmen aufzubauen.
Und
Matthias Ockenfels, General Partner bei Speed Invest und Leiter von unserem Berliner Büro sowie Leiter unseres Marketplaces und Consumer Teams. Speed Invest ist ein Pre-Seed und Seed Fund mit paneuropäischem Fokus. Über 6 dedizierte Fokusteams, Fintech, Industrial Tech, SaaS, Infra, Health, Deep Tech, Marketplaces und Consumer. Wir bieten operativen Support durch unser Portfolio Success Team, haben über 250 aktive Portfoliounternehmen und über 1 Milliarde in Assets under Management. Zum Portfolio gehören Companies wie zum Beispiel GoStudent, Bitpanda, WeFox, CoachUp, Inkit oder auch Schüttflix.
Investments und Exits.
Sehr schön. Felix, Matthias, hi ihr beiden.
Hallo.
Jan, ich grüße dich.
Ich freue mich, dass wir hier sprechen. Wir haben gerade schon gesagt, es wird ein sehr transparentes Gespräch. Ja, wie immer.
Ne? In der Tat.
Das war jetzt ein kleiner Insider. Warum das so ist, verrate ich nicht. Aber ich freue mich wirklich auf das Gespräch mit euch. Tolle Themen habt ihr mitgebracht. Ich glaube, wir steigen auch direkt ein, ne?
Ja, gerne.
Sehr gerne.
Ja, dann fangen wir an. Krasse Runde, muss ich sagen, mit deutscher Beteiligung.
Mit deutscher Beteiligung. Zumindest du redest über Pigment.
Ja, genau, zumindest in der frühen Phase mit deutscher Beteiligung. Ich weiß gar nicht, ob in der aktuellen Runde noch, ne?
Ja, total. Visionaries, ich gehe davon aus, dass du die ansprichst, ist einer der Investoren in der Runde bei Pigment. Sind, glaube ich, schon seit 2-3 Runden dabei und ist sowieso die Creme de la Creme der globalen Venture Capital und Growth Equity Industrie. Also sehr beeindruckende Runde.
Total, ja. Müssen wir mal, also vielleicht mal so ein paar Eckdaten, weil ich fand, das hat sich, also wenn man so ein bisschen, ich habe mir Crunchbase angeguckt, die Entwicklung, das sieht phänomenal aus, finde ich, ne? Auch First Mark in der ersten Runde dabei gewesen und so. Also, ja, aber erzählt ihr mal, ne, aus eurer Sicht.
Ja, super gerne. Ich glaube, da trifft der Spruch, nach der Runde ist vor der Runde auf jeden Fall zu. Vielleicht einen Schritt zurück. Auch ganz interessant, einer der Trends, die Matthias, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, die wir gerade sehen, insbesondere im Software-Investing, ist, dass jedes zweite Pitch-Deck versucht, ein Betriebssystem zu sein oder ein Operating System. Und tatsächlich versucht Pigment, um mal kurz darauf einzugehen, eine Planungssoftware, also ein Betriebssystem für mittelgroße und große Unternehmen zu bauen. Die sprechen damit, so verstehen wir es zumindest, wir sind natürlich auch nur von außen dabei, hauptsächlich CFOs und Finance-Teams an, aber pitchen eigentlich auch, eine Software bauen zu wollen für andere Funktionen innerhalb eines Unternehmens. Alles von Sales, Marketing, Customer Success, HR, Investor Relations etc. Und sind dadurch, was man klassisch ERP oder Enterprise Resource Planning Anbieter nennt, und in einem wahnsinnig großen, aber auch sehr wettbewerbsreichen Markt unterwegs. Ein paar der Wettbewerber wie SAP, Oracle NetSuite, zum Teil Microsoft Excel, aber auch Themen wie oder Firmen wie Personio, Workday im Rahmen der Human Resource Information Systems oder sogar Firmen wie Snowflake im Entfernteren.
Matthias, magst du übernehmen?
Ja, klar, nein, absolut. Zu dem Thema Betriebssystem, das kann ich auf jeden Fall nur bejahen. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, das Thema AI. Jeder will ein Betriebssystem oder ein Operating System sein und natürlich auch noch mit irgendeinem AI-Angle. Das würde ich in dem Fall vielleicht auch noch hinzufügen. Aber ich glaube, was hier spannend ist, ist, dass es halt mal seit doch etwas längerer Zeit in Europa wieder eine etwas größere Runde gegeben hat und eben, wie Felix schon gesagt hat, auch relativ schnell auf die letzte Runde folgend. Zu der deutschen Beteiligung, ich glaube, man kann sogar noch etwas früher zurückgehen, denn wenn ich Dealroom Glauben schenken darf, dann ist die Gloria Bäuerlein schon seit ganz von Anfang an mit dabei. Ja, wow. Es war, glaube ich, auch als Angel, bevor es, glaube ich, jetzt ihren aktuellen Fonds gab. Das war noch lange vor der Zeit, aber die kann sich das, glaube ich, auf die Fahnen schreiben, dass sie da sehr, sehr früh dabei war. Ich glaube, Visionaries ist dann erst in 2023 in der Series C, wenn ich das richtig verstehe, mit dazugekommen. Nicht, um das jetzt zu schmälern, aber ich glaube, da hat jemand den Braten schon noch etwas früher gerochen.
Und die Gloria, das muss man vielleicht an der Stelle nochmal kurz sagen, ne? Vielleicht nur ganz kurzer Einwurf, die ist ja, glaube ich, allein unterwegs, ne? Sie war ja, glaube ich, Business Angel, auch jetzt den Fonds macht sie, glaube ich, Single, ne?
Richtig, ja, genau.
Stark, ja.
Ja, ist total, genau, total krass. Man muss sich das auch mal auf der Zunge zergehen lassen, weil du gerade gesagt hast, es ist mal wieder eine der wenigen großen Finanzierungsrunden, das stimmt. Sie beanspruchen aber dieses Prädikat leider auch in zumindest der zweiten Hälfte von 22 in Europa und dann auch in 23. Also wir haben das mal aufgemappt, jetzt auch im Rahmen des Podcasts. Die haben im Prinzip in Ende 21, als die Welt noch ein bisschen verrückt war, zumindest unsere Industrie, eine 26 Millionen Series A geraced, was schon sehr beeindruckend ist, haben dann nicht mal 12 Monate später eine 74 Millionen Series B geraced von IVP und Meritex, sind zwei Top globale oder amerikanische Softwareinvestoren, haben dann nicht mal 9 Monate später eine 65 Millionen Series C geraced von Iconic, auch sehr interessanter Investor, gilt so als das Family Office der Silicon Valley Größen, sowohl auf der Gründerseite als auch Investorenseite, und haben dann nicht mal 6 Monate später, jetzt gerade, eine 145 Millionen Series D geraced, wo wirklich Gott und die Welt, die einen Namen hat, wie zum Beispiel der neue Fonds von Sheryl Sandberg, ehemalige Facebook oder Meta CEO, auch nochmal investiert hat. Man munkelt mit einer Bewertung von deutlich über einer Milliarde, was schon also brutal ist und ich glaube, wovon jeder kleine und große VC in Europa träumt. Ja.
Und ich muss mich korrigieren, oder Credit where credit is due. Ich habe es gerade extra nochmal gecrosscheckt und Visionaries ist seit Oktober 2019 auch mit drin, seit der Seed. Also auch schon von Anfang an sozusagen.
Also gutes Teamwork dabei an der Stelle. Ja.
Genau, richtig. Ja. Und was vielleicht auch ganz spannend ist, was ich auch, die wir auch öfters sehen hier, zumindest in letzter Zeit auch, ist Firstmark. Mhm. Das ist ja auch eigentlich ein amerikanischer Fonds und die eben hauptsächlich in den USA investieren. Genau. Übrigens super, super Twitter-Account auch. kann man immer gut drüber lachen. Der nimmt sich selber und das ganze Venture-Geschäft nicht zu ernst. Finde ich super. Aber die waren da auch schon sehr, sehr früh mit am Start und haben ja hier in Europa eben auch einige andere Deals gemacht, ohne dass sie meines Wissens nach hier jemanden wirklich permanent on the ground haben. Von daher umso beeindruckender. Was man natürlich dazu sagen muss, wenn man sich die Gründer anschaut, das Team dahinter, machen das ja sozusagen auch nicht zum ersten Mal. Ich glaube, einer ist der Gründer oder einer der Gründer von Criteo, der da mit an Bord ist. Also es sind wahrscheinlich auch Leute, die entsprechend wahrgenommen werden, entsprechende Exposure haben und entsprechenden Zugang haben. Und vielleicht noch einen Kommentar zu Iconic. Die sind ja mal, glaube ich, so ursprünglich als sozusagen das Family Office von Mark Zuckerberg gestartet. Und was mich da jetzt sozusagen dann nicht überrascht, wenn dann quasi Sheryl Sandberg dem folgt, die werden sich wahrscheinlich auch untereinander austauschen, etwas enger.
Felix, wenn wir deiner Roadmap gerade hier Finanzierungshistorie folgen darf, dann sprechen wir wahrscheinlich in 3 Monaten wieder über die, ne? Das klingt ja wirklich nach einer krassen Geschwindigkeitszunahme. Ja. Wie kann man sich das überhaupt erklären, dass in so einer kurzen oder immer schneller werdenden Taktung dann solche Finanzierungsrunden passieren?
Ja, sehr hervorragende Frage. Und du musst wissen, dass, glaube ich, VC dann sich als Industrie doch so professionalisiert und institutionalisiert hat, dass, glaube ich, auch da Gott und die Welt versucht zu verstehen, was denn hinter diesen Zahlen steht und wie gerechtfertigt das ist und ob das man wirklich so gönnen kann oder wie man das zu interpretieren hat. Ich glaube, erstmal, wie Matthias auch gesagt hat, das ist eine crazy Erfolgsstory, das sind Top-Fonds, das sind Top-Bewertungen, das ist die Geschwindigkeit, auch die Kunden, die sie anscheinend geclosed haben, kann ich auch gerne gleich noch was erzählen, was so wir glauben, zumindest von außen an Proof Points zu sehen, die das gegebenenfalls in einem Bull Case, wenn man jetzt der neue Investor ist, rechtfertigen würden. Da ist auf jeden Fall, funktioniert da viel richtig. Man weiß leider von außen nie so ganz, wie sich dann so eine Runde zusammensetzt. Also heißt, waren diese 145 Millionen jetzt wirklich 145 Millionen komplett neues Geld oder hat man da vielleicht eine alte Runde nochmal zusammengefasst? War das ausschließlich ein Primary Investment, also neues Geld in die Firma, oder haben da frühe Investoren wie zum Beispiel Gloria oder wie zum Beispiel andere Angels oder vielleicht sogar Visionaries verkauft? Es könnte Debt sein in manchen Modellen, obwohl auch hier ich eigentlich glaube, dass das kein Debt ist. Aber deswegen kann man so die Größe der Runde nicht ganz so gut kommentieren, wie das zustande kommt und wann da wieder Geld aufgenommen wird. Aber was wir schon verstehen, ist, dass die Firma auf den wesentlichen Dimensionen für Softwarefirmen einen sehr guten Job macht. Sie haben auch in der Pressemitteilung gesagt, sie haben das Wachstum verdreifacht, also oder haben den Umsatz verdreifacht in einem Jahr und sie haben die Kundenbasis verdoppelt. Auch da die Gerüchteküche sagt, sind irgendwie von knapp 7 auf 20 gewachsen, also 20 Millionen Annual Recurring Revenue. Und von da, wenn sie, die Bewertung ist zwar sehr hoch, also sagen wir mal, es wäre jetzt 1 Milliarde gewesen, dann spricht man da schon von einem Multiple implizit von wahrscheinlich 50 plus, was deutlich über den Public Software Multiple ist. Aber wenn sie, ist extrem hoch, aber wenn sie natürlich weiter so wachsen und sie scheinen irgendwie den Proof zu haben, jetzt von Scale-Ups zu Enterprise-Kunden zu gehen, sie nennen da irgendwie Merck, Kayak, Unilever, Datadog, den amerikanischen Markt für sich gewonnen ist ein großes Wort, aber zumindest mal initial gecrackt zu haben, Partner oder Channel Distribution hinzukriegen mit den Leuten etc., dann kann man das schon, man kann da schon einen Bull Case dafür machen, weil sie halt in einen riesigen Markt gehen, wo Unternehmen oder große Firmen wie ein SAP etc. deutlich über den 100 Milliarden Markt kapitalisiert sind.
Vielleicht noch ein Gedanke und vielleicht, also bitte stellt das auch in Frage, beziehungsweise sagt mir, wenn ich da irgendwie was Dummes sagen sollte, aber wenn ich jetzt an deine Aussage anknüpfe, Felix, dass der Umsatz sich verdreifacht hat, Jahr über Jahr, und die Kundenanzahl sozusagen verdoppelt, dann heißt es entweder, dass sie sozusagen deutlich größere Kunden eben, das ist ja genau das Thema, an Land ziehen konnten, oder dass sogar auch Bestandskunden halt sozusagen mehr dazu gebucht haben. Das heißt, du hast eigentlich sehr gute Account Expansion beziehungsweise Net Revenue Retention. Und ich glaube, wenn du das zeigen kannst, das wäre dann auch wieder eine Möglichkeit, so eine Bewertung zu verargumentieren. Vielleicht da noch ein Punkt, das kann ich natürlich auch nicht nachprüfen, aber das war auch eine von den sozusagen Gründen, die sie angeführt haben, warum das jetzt so gut lief mit der Runde. Dass IVP, die ja eben auch, also Institutional Venture Partners, die ja eben auch einer der Investoren sind, anscheinend halt so ein Benchmark oder Index haben von SaaS-Companies im Portfolio oder wo sie eben die Kennzahlen kennen, und dass sie da halt konsistent immer in den Top 5% gelegen haben seit dem Start eigentlich. Ja.
Ich finde es halt total spannend. Ihr habt ja eingangs gesagt, sie positionieren sich eigentlich als Betriebssystem, ne? Das heißt, sie kommen über dieses CFO-Finance-Team-Ecke und bauen das aber dann scheinbar mit einer, sag mal, immer weiter ausbaufähigen Story, treiben sie das immer weiter, ne? Und deswegen, weil du gerade sagst, Account Expansion, das passt ja genau, zahlt ja auf diese Logik irgendwie ein. Und dann kann ich mir vorstellen, ist das halt ein Riesenmarkt. Wenn du dann SAP nimmst, ich habe gerade nochmal geguckt, weit über 200 Milliarden oder auch Datadog über 40 Milliarden. Das sind natürlich schöne Referenzpunkte, ne? Wo man wahrscheinlich auch so ein bisschen kribbelig wird dann.
Total. Und ich glaube, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, wenn man wirklich die ERP-Lösung für so einen großen Konzern wie Unilever wäre oder werden würde, wo sie wahrscheinlich noch weit davon entfernt sind, dann machen sie mal locker 50 Millionen plus mit diesem Account. Locker.
Mit einem Kunden.
Also mit einem Kunden. Ja. Also 50 werden niemals reichen. Das ist natürlich, das wird so nicht eingekauft. Das wird, wahrscheinlich ist es dezentral ausgelagert, gibt es verschiedene Anbieter. Da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr lange bestehende Verträge und auch Beziehungen. Aber das ist natürlich die Opportunität. Und am Ende des Tages sucht jeder Investor halt das Potenzial.
Und SAP, ich kenne jetzt nicht so viele glückliche SAP-Nutzer, ne, die so sagen, das ist so das größte Vergnügen, SAP einzuführen und so weiter. Also ich, da ist vielleicht auch.
Also Luft, wenn ich jetzt etwas übertreiben würde, dann würde ich sagen, dass die Hälfte von unserem SaaS-Portfolio sozusagen bei Speed Invest wahrscheinlich auf die eine oder andere Art und Weise sozusagen ein SAP-Challenger oder Herausforderer ist und die Hypothese darauf basiert, dass ja, dass es da was Besseres geben muss als SAP. Mhm. Aber trotzdem, du hast ja selber gerade angesprochen von der Bewertung bzw. Market Cap von SAP, sind ja nach wie vor der Platzhirsch beziehungsweise extrem beeindruckend, deren Performance über die Jahre beziehungsweise Jahrzehnte.
Und Jan, du sagst eigentlich was ganz Interessantes, auch Matthias. Ja, die SAP sieht nicht schön aus, um es mal zu vereinfachen. Aber es ist nicht entscheidend, ob es schön aussieht. Mhm. In ganz vielen Industrien. Um mal ein ganz blödes Beispiel zu nennen, ein Krankenhaus-ERP, da gibt's dann normalerweise nochmal spezialisierter. SAP hatte da auch einen Anbieter drin. Ja, es ist schön, wenn es ein besseres User-Interface gibt, aber du würdest wahrscheinlich es nicht riskieren, die Software zu wechseln, nur damit deine Ärzte oder die Pflegekräfte oder die Patienten ein leicht besseres User-Interface haben. Hm. Wie gesagt, heißt nicht, dass man auch nicht auf der Backend-Seite oder auf der Effizienz-Seite Sachen heben kann, aber die Switching-Cost, mal diesen Wechsel zu machen in einem bestehenden quasi System, sind halt brutal hoch und deswegen ist es auch so schwer, dann am Ende doch Firmen oder Softwarefirmen zu ersetzen, wo man vielleicht jetzt denkt, hey, die haben doch vor 40 Jahren das erste Mal ihren Stack gebaut oder sogar länger her jetzt im Fall von SAP.
Lass uns trotzdem mal vielleicht, bevor wir zum nächsten Thema gehen, nochmal ganz kurz. Ich meine, wir schauen ja jetzt drauf und wissen, das Unternehmen hat Traction, verdreifacht seinen Umsatz und so weiter. Das klingt alles irgendwie großartig, ne? Aber da, wenn wir mal, keine Ahnung, 4-5 Jahre nach hinten spulen, ich weiß gar nicht, wann sind sie gegründet worden? 2019, 2020, glaube ich, ne? Was hättet ihr denn denen dann für Fragen gestellt? Weil ich meine, jetzt zu sagen, das ist eine Erfolgsstory und da sind die großen VCs reingegangen, ist ja die eine Sache, aber sowas am Anfang, so hier so Gloria oder Visionaries, diese Fragen sich zu stellen, ist ja schon spannend, ne?
Also ich glaube, vielleicht um da direkt eine Sache einzuwerfen, nicht um das jetzt, überhaupt nicht um das herunterzuspielen, im Gegenteil, den Zugang muss man ja auch erstmal haben. Aber ich glaube, sozusagen auf einen der Ex-Gründer oder C-Level von Criteo zu setzen, da kann man wahrscheinlich blind investieren. Ja, also wenn man das kann, wenn man da halt reinkommt.
Wenn man darf, ne?
Wenn man darf, ganz genau. Und natürlich alles andere kommt dann, aber ich glaube, da würde ich zumindest jetzt für meinen Teil sozusagen auch investieren und quasi fragen, wo kann ich unterschreiben, ja?
Ja, ich glaube, das Interessante ist, wenn man die Pigment-Story so ein bisschen verfolgt, ist, dass eigentlich jede Runde sich, so zumindest ist unsere Interpretation, slightly uncomfortable anfühlt für den Status quo, was vielleicht auch so ein Standard ist bei VCs, wie es sein sollte, weil man mit Unsicherheit entscheidet.
Cool.
Aber jede Runde war, von der wir wussten, etwas gefühlt zu groß oder sehr aggressiv gepriced, also was das Bewertungsniveau ist. Und ich glaube, die Gefahr, in die man sich natürlich da reinbegibt, und die Gefahr war vor 4-5 Jahren da und die ist auch jetzt noch da, ist, der ganze Plan ist extrem sensibel auf die Geschwindigkeit des Wachstums, insbesondere ERA. Und wenn das so weitergeht, dann ist das total zu rechtfertigen und dann wird jetzt die neuen Investoren werden in 3 oder 4 Jahren einen sinnvollen Multiple auf das Investment vor 4 Jahren gehabt haben. Mhm. Wenn sich natürlich aber die Wachstumskurve verändert oder man mal Fehler macht im Sales and Marketing oder man doch dann die Kunden nicht dazu kriegt, irgendwie noch größere Accounts zu closen oder die Account Expansion oder man verliert auch mal einen Kunden, dann hat man eine Firma, wie es auch andere gibt im Markt, die halt dann wahrscheinlich ziemlich ineffizient aussieht und nicht mehr schnell genug wächst, um das Bewertungsniveau zu rechtfertigen. Und da die Balance hinzukriegen, ist sauschwer. Und ich glaube, da hat das Team bisher einen fantastischen Job gemacht und hat dann auch immer das Geld genommen, wenn sie es halt bekommen haben und nicht erst gewartet, wenn sie mussten. So ist ein bisschen die Interpretation von außen.
Startup Insider.
Ich höre auch bei dir echte Bewunderung raus, Felix. Ne? Das klingt auch so, als wenn man dir so zuhört, als habt ihr das intern ziemlich genau analysiert, was da passiert ist, ne? Weil da scheinbar vieles richtig gemacht wurde.
Ja, aber eher, weil natürlich eigentlich unter uns, da müssen wir dabei sein als HV. So, ob das jetzt in der ersten Runde ist und weil in Frankreich oder in der zweiten Runde ist, das ist eine Diskussion der Strategie at the point of time. Aber wir sind, Matthias weiß es, in einer Power-Law-Industrie. Das heißt, wir müssen, es gibt ein paar sehr große Firmen, die sehr erfolgreich oder sehr wichtig sind, dann auch für die Fonds, weil sie so erfolgreich sind. Und da müssen wir als HV versuchen, dabei zu sein. Deswegen sind so Cases, wo wir dann nicht dabei sind, wichtig für uns, um zu verstehen, in so Postmortems, was hätten wir anders machen können oder sollen und was haben wir vielleicht übersehen. Und ich glaube, da ist es einfach so, der Respekt, das hat das Team als auch die Investoren extrem gut gemacht. Man musste übrigens auch Blossom nennen, können wir auch gerne in Ruhe nochmal drüber sprechen, weil die auch einen sehr, sehr guten Job machen. Aber es hat auch sehr viel Mut dazu gehört, wo man auch ehrlicherweise sagen könnte, hey, in der speziellen Runde hätte ich wahrscheinlich nicht jetzt als für Felix gesprochen 50 Mal ERA gezahlt.
Ja, schon spannend, ne? Also man sieht, VCs haben es auch nicht immer einfach. Ja, höre ich zumindest raus.
Die armen VCs.
Ja, nicht die armen VCs, aber ich meine, das ist ja natürlich, ich finde das eine sehr ehrliche Betrachtung, Felix. Ich möchte jetzt auch nicht so sehr in den Wunden bohren, aber
ja, ja, klar.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das einen dann wurmt, ne?
Vielleicht, absolut. Ja. Also ich glaube, das ist mit einer der Sachen, die einen am meisten wurmt als Venture Capitalist und wo man natürlich drauf schielt. Vielleicht auch noch da ein Einwurf, die Co-Founderin war vorher bei Index. Das heißt, die weiß natürlich auch, wie man dieses Spiel spielt aus der internen Perspektive und weiß natürlich auch, wie so ein Fonds denkt und funktioniert. Mhm. Das heißt, die hat das wahrscheinlich auch dann schon sehr strategisch gedacht.
Oder habe ich nochmal, eine gemeine Frage für euch beide. Es gibt ja, wir haben ja hier mal immer dieses Bessemer-Anti-Portfolio besprochen. Von Bessemer Ventures, ne? Das ist ja sehr, sehr bekannt in der Szene. Was ist denn besser, wenn man hinterher sagt, keine Ahnung, Pigment ist im Anti-Portfolio, weil man sich aktiv dagegen entschieden hat, oder ist es schlimmer, wenn man nicht reinkam?
Es ist viel besser, aus meiner Sicht, das ist eine ganz einfache Antwort.
Ja?
Es ist viel besser, sich aktiv dagegen zu entscheiden. Am Ende des Tages ist es auch, wofür wir als Industrie bezahlt werden, und es ist auch okay, mal ein Risiko nicht zu nehmen. Das ist saubitter, wenn es dann natürlich funktioniert, aber das ist quasi die Entscheidung, die wir treffen müssen, wofür wir bezahlt werden und wofür es dann die Mechanismen gibt hinten raus. Ja. Es nicht gesehen zu haben, ist der absolute Horror.
Ja, es gar nicht gesehen zu haben, ist der Horror, aber ich glaube, der Punkt war ja auch in Richtung, sozusagen, man hat versucht reinzukommen, aber ist nicht reingekommen. Ne?
Das war vier Dimensionen. Ja, hat ja im Prinzip drei Dimensionen, wenn man so möchte. Ne?
Also man wollte es quasi machen und hat es nicht, hätte es sozusagen machen können, aber ist dann eben nicht reingekommen. Es gibt ja auch eben gar nicht gesehen, da gebe ich Felix absolut recht, das ist am allerschlimmsten.
Aber ich glaube, da muss man einpacken eigentlich, ne? Wenn einem das zu unheimlich passiert. Ja?
Richtig, ja. Und ich glaube, der letzte Punkt ist, sich sozusagen aktiv dagegen entschieden zu haben. Auch hier jetzt, und das hat Felix ja auch schon sehr gut beschrieben, das Urteil steht ja auch noch aus. Ja. Also Venture ist ein sehr, sehr langfristiges Game und die Firma ist jetzt 5 Jahre alt, so ein Fonds läuft üblicherweise 10. Also da kann noch viel passieren. Die machen, wenn das stimmt, 20 Millionen ERA. Die müssen sich noch bestimmt verfünf oder sogar verzehnfachen umsatzseitig, damit es halt mal irgendwie relevant wird mit Richtung Exit, Börsengang etc. Bis dahin kann noch viel passieren und da sind sehr viele sehr gute und smarte Investoren drin. Insofern deutet das alles in die richtige Richtung, aber wie gesagt, das Urteil steht aus.
Hey, ist ein super Thema. Ich hätte wirklich noch viele Fragen dazu, aber wir haben ja auch dummerweise noch ein zweites Thema. Und jetzt sage ich dummerweise, weil stimmt gar nicht, weil es echt auch ein sehr cooles Thema. Ne? Ich würde sagen, wir switchen mal rüber zum nächsten Thema, sonst laufen wir Gefahr, dass es zu lang wird heute.
Ja? Sehr gerne, ja. Und wir switchen wir machen einen ziemlich harten Switch, weil wir switchen von einer großen Finanzierungsrunde für ein Softwareunternehmen zu einem M&A-Deal von einem Unternehmen, was eigentlich ursprünglich mal als zumindest meinem Verständnis nach im Hardware-Bereich gestartet ist. Wir sprechen über eGym aus München, die kürzlich Hustle aus Großbritannien aufgekauft haben. Kurz zur Erinnerung, eGym stellt inzwischen eigentlich so eine Art Ökosystem aus Hardware und Software zur Verfügung. Zum einen selbstentwickelter Hardware, also Trainingsgeräte, smarte Trainingsgeräte, wie sie nennen, damit verbunden halt eben Apps und dann eben auch Buchungsplattformen für Gyms und Software für Gyms, um eigentlich ihr gesamtes Geschäft zu betreiben. Und dann letzten Endes haben sie auch einen Marktplatz und eine Plattform für externe Hardware-Partner, die darüber auch ihre Hardware vertreiben und anschließen können. Das ist zumindest so mein Verständnis. Ein sehr großes Portfolio. Die sind auch durch schon einige Akquisitionen in der Vergangenheit gewachsen und haben jetzt halt wieder Hustle gekauft in UK, die eigentlich so eine typische Buchungsplattform in dem Bereich sind. Ähnlich wie Urban Sports Club in Deutschland zum Beispiel, wo HV ja mit drin ist, oder MyClubs zum Beispiel in Österreich, wo wir Speed Invest mit drin sind.
Und es ist schon ein mega spannendes Thema, ne? Ich hatte den Philipp, ich weiß gar nicht, Rösch-Landerer heißt er. Ja. Den hatte ich zu Gast hier mal vor 2 Jahren ungefähr. Und da haben wir damals über einen möglichen Börsengang gesprochen. Ich habe das jetzt im Vorgespräch, also im Vorfeld der Vorbereitung, habe ich mich gefragt, was daraus eigentlich geworden ist. Ich habe das nicht weiterverfolgt.
Ja gut, den hat natürlich allen, also muss man fairerweise sagen, Covid einen Riesenstrich durch die Rechnung gemacht. Mhm. Also ich glaube, dass da durchaus es dann Pläne wahrscheinlich in diese Richtung gab. Ich weiß nicht, wann ihr gesprochen habt.
Wir haben 22 gesprochen, das war eigentlich dann nach Covid. Da war ich da kamen sie eigentlich dann sogar gestärkt raus. Ich glaube, es ist eher fast das geschlossene Börsenfenster, was vielleicht dann
das zu Problemen geführt wird. Ne? Sicherlich der andere Grund sein. Ja. Vielleicht, was ich auch ganz interessant fand, jetzt nur mit Blick auf das vorherige Thema, wir haben da von irgendwie 20 Millionen ARA und einer Milliardenbewertung gesprochen und einer Firma, die jetzt inklusive dieser neuen Runde, ich glaube, 390 Millionen Euro oder Dollar eingesammelt hat. Und hier im Fall von eGym, auch da, wenn man Dealroom glauben darf, haben die schon über 600 Millionen Dollar beziehungsweise 660 Millionen Dollar eingesammelt und sind auf einem fast 100 Millionen Revenue Run Rate, beziehungsweise das sind sogar 2023 Revenues. Das heißt, sozusagen ungleich größer, aber deutlich niedriger bewertet. Ja, selbst wenn das nur ungefähr stimmt, oder wird das wahrscheinlich schon im Großen und Ganzen sozusagen richtig sein. Und da sieht man halt einfach, wie unterschiedlich so ein Software-Business bewertet ist versus eben so ein Business, was ursprünglich eigentlich aus dem Hardware-Bereich kommt. Und die versuchen wahrscheinlich, das ist zumindest jetzt mal meine Spekulation oder Vermutung, eben mehr und mehr Richtung Software und Marktplatz bzw. Plattformmodell zu gehen. Deswegen wahrscheinlich auch so eine Akquisition wie die von Hustle in UK.
Genau, lass mal vielleicht Hustle nochmal kurz, ich weiß nicht, wie ihr die einordnet. Ich habe die fast so ein bisschen wie Urban Sports Club gesehen, ne? Oder wie würdet ihr die verorten?
Ich kann gerne vielleicht dann nochmal kurz so aus meiner Sicht einlenken. Aus unserem Verständnis, und eGym ist ja auch ewig dabei, also Respekt für den unternehmerischen Hustle. Ich glaube, die sind 2010 gegründet, das ist jetzt in Jahr 14. Unser Verständnis ist schon, dass sie aus diesem Hardware-Ökosystem sehr aktiv in das Urban Sports Club, Gym Pass, MyClubs Segment, pivoten ist nicht das richtige Wort, aber da aggressiv rein möchten. Das ist dieses quasi Firmenfitness oder Fitness-Aggregator, wo im Prinzip verschiedene Sportangebote von Yoga, Studio Fitness, Schwimmen, Klettern gebündelt werden und dann der Endkunde eine Mitgliedschaft hat. Und eGym hat, die hatten ja eine Runde gemacht mit Affinity Partners, ist interessanterweise wurde unter anderem gegründet von dem Jared Kushner, der Schwiegersohn von Donald Trump ist, eine Runde gemacht, ich glaube vor 2 Jahren, ich habe es aber nicht mehr ganz im Kopf, aus unserer Sicht haben die so 350 bis 420 Millionen geraced, aber ist schon auch echt viel Geld reingeflossen, wahrscheinlich auch eine Kombination von Fremdkapital und Eigenkapital, haben aber schon vor 2 Jahren Qualitrain gekauft, die waren in Deutschland in der Firmenfitness, das ist ja so ein Corporate Benefit Modell, sehr aktiv und haben, glaube ich, ihr Portfolio jetzt quasi oder erst ihr Offering für die Firmenkunden, mit denen sie arbeiten, komplettiert und da auch so ein Anbieter in UK gekauft. Hustle, kurz die Pressemitteilung gelesen, haben knapp 1500 Gyms, sagen 1 Million Leute haben mit ihnen einen Workout gehabt, was genau das heißt, ist schwierig zu verstehen, aber scheinen auch sehr aggressiv oder sehr stark zu wachsen, laut eigenen Angaben irgendwie 250% year over year in 2023 und komplettiert aus unserer Sicht damit das Portfolio in diesem quasi Corporate Wellness, Corporate Benefit Bereich, in dem sich jetzt neben einem eGym auch ein Urban Sports Club und zum Beispiel ein Gym Pass tummelt.
Ja, genau. Ich glaube, dieser Pivot Richtung, oder was heißt Pivot, diese Weiterentwicklung Richtung Software ist wichtig, aber ich glaube auch vor allen Dingen diese Weiterentwicklung, das gilt ja für viele Player in dem Bereich, Richtung Enterprise, also eigentlich B2B, sprich an Firmen zu verkaufen, die das dann wiederum als Benefit eben ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist so ein Schritt, den ja viele da gemacht haben. Vielleicht nur ein Kommentar, auch da wieder, ich muss den öffentlich verfügbaren Informationen sozusagen vertrauen, aber das Hustle ist schon auch 13 Jahre unterwegs. Die haben irgendwie um die 20 Millionen hatten die vorher geraced, ein bisschen mehr von lokalen VCs aus Großbritannien. Und die, also wenn man jetzt da Traffic-Schätzungen Glauben schenken darf, dann sind die nicht so stark gewachsen. Ja. Sieht jetzt irgendwie nicht wirklich nach einem Gewinner aus, wenn ich das so sagen darf, aber es ist wahrscheinlich eine gute Möglichkeit für eGym, da halt das ganze Inventar sozusagen zu schnell zu besorgen und schnell in diesen Markt reinzustarten. Ja? Also die ganzen Connections zu den einzelnen Gyms und Betreibern.
Und du hast, glaube ich, vorhin gesagt, Matthias, 100 Millionen Umsatz, ne? Weil im Handelsblatt war 210 ja. Millionen Euro im letzten Jahr genannt, eine 60% Wachstum. Und da stand vor allem, dass sie profitabel sind mittlerweile. Und der Gründer wurde zitiert mit, sie möchten es auch für immer bleiben. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Ja.
Dann finde ich super, aber dann würde ich eher diesen Zahlen trauen, weil die klingen für mich verlässlicher als die von Dealroom, ehrlicherweise.
Ich glaube, die interessante Frage ist ja, was heißt eigentlich profitabel, wenn man Fitnessgeräte verkauft? Ist es dann Cashflow profitabel? Ist es EBITDA profitabel? Wenn man viel Debt geraced hat für Akquisitionen, ist man wirklich quasi nach Abzahlung der Finanzierungskosten profitabel? Ich glaube, da können wir einen ganzen Podcast drüber machen, was eigentlich spannend, die Aussage, wir sind profitabel, was eigentlich heißt. Ja.
Und wenn der Umsatz höher ist, dann macht es natürlich, stellt das sozusagen die Bewertung ja, also, oder schränkt das ja sozusagen diesen Multiple noch mehr ein in dem Sinne. Ja, wenn jetzt auch da würde ich die Bewertung immer mit Vorsicht genießen, aber man sieht natürlich so ein bisschen, wie eben unterschiedliche Geschäftsmodelle, die eben mal Asset Light oder Asset Heavy sind, halt unterschiedlich bewertet werden.
Und trotzdem, was ist jetzt die Fantasie in dem Modell noch? Also ich meine, die möchten wahrscheinlich dann doch irgendwann an die Börse, aber also Wachstum dann durch jetzt quasi anorganisches Wachstum erreichen. Ist der Markt so groß, dass man sagt, da gibt's dann irgendwann so ein, zwei Platzhirsche oder?
Ja.
Also aus unserer Sicht, und wir sind vielleicht der Disclaimer durch das Investment in Urban Sports Club gegebenenfalls etwas zu biased, ist der Fitness- oder Sport-Aggregator-Markt, wenn man es jetzt mal so technisch nennen möchte, schon ein ultra spannender, sowohl B2C als auch B2B, wenn man im Prinzip die verschiedenen Sportangebote bündelt und in eine Mitgliedschaft packt. Man kann sich da, um so eine Marktgröße zu proximieren, schon mal angucken, wie groß und profitabel eigentlich das Fitnessstudio-Geschäft in Deutschland oder auch Europa ist. Das sind riesige Märkte. Alleine jetzt UK wurde, ich glaube, auf 3 Milliarden geschätzt. Und dann kann man einen Multiple auf Europa drauflegen. Und das ist das Interessante, das B2C-Geschäft, also der Direktverkauf der Mitgliedschaften zu dem Sportangebot, ist schon spannend. Aber du hast bei B2C immer eigentlich mit zwei Themen zu kämpfen. In Anführungszeichen A, dass natürlich deine Nutzer recht viel Sport machen. Das drückt auf die Margen in so einem Geschäft, weil du den Studios was zahlen musst. Und die Möglichkeit zu kündigen recht oft nutzen. Ja, weil die sagen, okay, wenn ich in 3 Monaten jetzt keinen Sport mache, weil halt irgendwie Winter ist und Weihnachten etc., dann kündige ich und dann gehe ich wieder rein. Und du kämpfst deswegen so ein bisschen mit diesen Themen Kundenakquisitionskosten und Grossmarge und Retention. Und ich glaube, der Corporate Wellness Aspekt, also wo du im Prinzip an die Firmen verkaufst und die Firmen es dann ihren Mitarbeitern in unterschiedlichen Paketen anbieten, ob mit Discount, vollfinanziert oder einfach nur als Weiterleitung, hat da deutlich Vorteile, weil die Marge besser ist, weil die Leute das dann weniger nutzen, wenn sie es, klingt so hart, aber es ist so, wenn sie es quasi nicht selber zahlen müssen. Und die Firma ja als solches aus dem Vertrag rausgehen muss und nicht der einzelne Mitarbeiter.
Spannend.
Und deswegen ist dieses Firmenfitnessgeschäft ein super interessantes, auch weil die Studios, die in diesem Marktplatz oder die Supply-Seite oder die Angebotsseite darstellen, es eigentlich deutlich interessanter finden zu sagen, hey, guck mal, du hast ein Angebot und du hast einen Endkunden und ich biete dir jetzt quasi Firmen, die dazukommen und deine Auslastung besser machen in Zeiten, wo vielleicht nicht so viele Leute kommen. Und das ist aus unserer Sicht der Grund, warum dieser Firmenfitnessmarkt gerade so umkämpft ist, oder warum gerade so viel Aktivität passiert.
Und es wird, um auf deine Frage auch zu antworten, Jan, ich glaube auch, dass es da auch einer Marktplatzlogik folgend und sozusagen, dass es eben ein Winner-Takes-All oder Winner-Takes-Most-Market ist, wird es da gewisse Konsolidierung in Europa oder auf eben geografischer Ebene geben. Das sehen wir auch eben schon. Gymlib wurde zum Beispiel auch von eGym gekauft. Das ist ein französischer Player. Ich glaube, da positioniert sich so jeder und schaut, teilen die ein bisschen dann so die Märkte in Anführungszeichen untereinander auf. Ja.
Felix, wir wollten ja transparent sein. Ne? Wie oft treffen sich die Gründer von Urban Sports Club und eGym?
Ich glaube, einmal im Studio pro Woche.
Gut.
Nee, bin ich zum Glück unbeteiligt genug, um zu sagen, dass ich es ehrlich nicht weiß, in voller Transparenz. Aber ich finde vielleicht ein letzter Gedanke nochmal ganz interessant. Hab's in ein paar Themen gesehen, jetzt gar nicht eGym-spezifisch oder Sport-spezifisch, dass wir schon in einer Phase der Konsolidierung sind, wo quasi verschiedene Modelle ineinander aufgehen und dann hoffen, Synergien zu nutzen und das auch immer mehr aktiv von den Investoren, ob das jetzt Early-Stage-Investoren oder Growth-Stage-Investoren sind, gepusht wird und akzeptiert wird als Wachstumsstrategie, wo man dann zum Beispiel Angebotsportfolien übernimmt oder wo man Kundenportfolien übernimmt oder wo man ein Team übernimmt und wir da eher in der Phase von mehr Aktivität sind. Weil die Finanzierungsseite schwieriger geworden ist, nicht mehr jeder denkt oder jedes Team denkt, sie müssen es alleine schaffen und es da eine gewisse Bereitschaft gibt, miteinander zu sprechen.
Und das vielleicht auch noch, wenn man sich Hustle anguckt, ne, auf Crunchbase, dann sieht man halt irgendwie, dass die letzte, also die Series A war Januar 2020 und dann gab es nochmal eine Convertible irgendwie Dezember 21. Ja. Aber also das kann, du hast ja gerade gesagt, Matthias, die sind nicht stark gewachsen. Das kann ja wirklich sein, das sind so Unternehmen, die dann auch nicht weiter können, ne?
Richtig, ganz
genau. Also ist jetzt Mutmaßung, ne? Aber so von den, wenn man so von außen drauf guckt, ja.
Kann man, also ich glaube, der Schluss liegt nahe, das ist jetzt nicht vollkommen abwegig und ich glaube auch, dass auch das natürlich alles Spekulation, aber der kolportierte Preis, das sind auch immer alles Schätzungen, der bewegt sich, glaube ich, auch unterhalb des Betrags, den die Firma jemals eingesammelt hat.
Ja, das heißt, da also kommen wir jetzt quasi eben, weil hat man den Traum eines Investors, jetzt kommen wir zum Albtraum des Investors. Ja.
Kommt drauf an, auf welcher Seite du stehst.
Genau. Wenn du auf der Seite von eGym stehst, dann hast du das vielleicht sozusagen günstig geschossen. Ja. Und ist auch die Frage, ob das jetzt ein Cash-Deal war oder ein Share-Deal oder irgendwie ein Mix davon oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass da nicht alle unbedingt sofort ihr Geld wiederbekommen haben. Ja. Hm.
Was wäre so, vielleicht nochmal kurz abschließend, so euer Guest, macht man hier primär Shares oder ist das, versucht man sich schnell zu trennen von Hustle, weil man eigentlich die sonst, also Equity ist ja auch immer teuer, ne?
Naja, ja, aber Cash is King aktuell, würde ich jetzt sagen. Von daher versucht man das wahrscheinlich möglichst liquiditätsschonend abzuwickeln, aber das ist jetzt aus der Hüfte geschossen.
Also ich würde aus der Hüfte schießen, es war eine Kombination.
Ja.
Die Gründer haben ein bisschen Geld erhalten oder vielleicht in Form von so genannten Retention Boni, wo sie im Prinzip Geld bekommen, damit sie bleiben und eine sinnvolle Integration hinkriegen, in Kombination mit irgendwie einer Share-Komponente. Es könnte aber sein, wie gesagt, ich kenne die Gesellschaftsstruktur nicht, aber es scheint mir so, dass irgendwie, ich glaube, durch Affinity und Mayfair sind Fonds, die überhaupt kein Problem haben, auch Debt zu raisen und das auch quasi als Teil ihrer Value Proposition verstehen. Und wenn das jetzt ein nicht mehr so stark wachsendes, aber profitables Asset wäre, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so ist, aber könnte ja sein, kann man auch durchaus sagen, hey, ich finanziere das, den Kauf einfach in einem Verhältnis, zum Beispiel 60% Fremdkapital und dann 40% Eigenkapital und kann das dann auch über Cash komplett abwickeln und spart sich natürlich auch wahnsinnig viel Komplexität, weil ich ja den Gesellschafterkreis nicht beliebig erweitern möchte für jede Transaktion.
Also er ist sehr Case by Case. Wenn du jetzt sagst, das waren, sagen wir mal, man würde ihm glauben, das wären jetzt 7 bis 10 Millionen Euro bewertet oder Dollar, Pound, whatever, spielt dann in dem Fall auch nicht wirklich eine Rolle Bewertung gewesen. Und eGym selber wäre mit 600 bis 700 Millionen bewertet, ist natürlich marginale Verwässerung. Man kann auch die Shareholder dann alle in ein, weiß ich nicht, SPV oder so überführen. Ja. Wo die dann quasi auf dem Cap-Table gepoolt auftreten und halt nicht sozusagen alle einzelnen. Man hat dann so ein zersplittertes Cap-Table, wie Felix gesagt hat.
Also ich glaube, wir versuchen den Philipp Rösch-Landerer nochmal einen Podcast zu bekommen, so nach 2 Jahren oder fast 2 Jahren kann man hier nochmal sprechen. Und ich glaube fast, Pigment legen wir uns nochmal wieder Vorlage. Ne? Könnt ihr mir vorstellen, das behalten wir im Blick.
Kommt bestimmt noch mehr, ja.
Wir freuen uns.
Das habe ich so
ein lachendes, ein weinendes Auge.
Wollte ich gerade sagen. Cool, aber es hat mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass ihr da wart.
Ebenfalls.
Gibt es denn irgendein Thema, vielleicht noch so ganz kurz zum Schluss, wo ihr sagt, da soll sich unbedingt jemand bei euch melden? Gibt es irgend so ein Ding, was ihr sehen müsst, ne, damit wir das nicht nochmal haben?
Das nächste Pigment, ja.
Genau, wir haben die kleine Herausforderung. Also wenn du glaubst, innerhalb von 5 Jahren auf sinnvolle Art und Weise 300 Millionen von top-globalen Investoren einzusammeln, bitte schreib mir an felix@hvcapital.com.
Dafür machst du dich auch selbstständig, ne? Genau.
Ja. Sehr cool. Gut.
Hat Spaß gemacht. Dann ganz lieben Dank, ne? Bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Felix Klür
und
Matthias Ockenfels
in der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.